Heute ist der Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Ehrlich, ungelogen, steht nur im Kalender drin, muss stimmen. Und dazu ist uns ein ganz bestimmter Text ans Herz gelegt, werde ich gleich noch sagen. Ich möchte noch einmal zurückkommen an den Auftrag der Gemeinde. Das habe ich ja schon letztes Sonntag schon mal gesagt, aber jemand aus meiner Familie hat mir gesagt, ach, ich habe schon wieder vergessen, was du gesagt hast. Also wiederhole ich es nochmal, weil ich nicht nur an meine Familie denke, sondern es ist vielleicht dem einen oder anderen auch so gegangen. Eine Gemeinde, 5 Aufträge, diese Aufträge begleiten uns. Die Gemeinde hat den Auftrag, Gott anzubeten. Sie hat den Auftrag, gemeinsam zu leben. Sie hat den Auftrag, zu lernen und Jesus ähnlicher zu werden. Sie hat den Auftrag, zu dienen. Heute ist auch der Tag der Diakonie. Und sie hat den Auftrag, Christus als ihren Herrn und Erlöser zu bezeugen. Und im Übrigen hat nicht nur die Gemeinde diesen Auftrag, sondern jeder von uns. Die Gemeinde ist ja nicht irgendwo, sondern wir selber sind ein Teil der Gemeinde. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Berufung. Wie sagte doch Gott zu Petrus über Jesus? Was habe ich denn letzten Sonntag gesagt? Er sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn sollt ihr hören. Und das klingt so glatt und das klingt so schön. Und wir sagen innerlich, ja natürlich hören wir. Aber seid ihr wirklich bereit, ihm zu hören? Habt ihr Mut? Dann zieht euch warm an. Zur Einstimmung, die nötig ist, und ich möchte diese Einstimmung vergleichen mit dem Hochfahren des Wagens von so einer Achterbahn auf den höchsten Punkt. Zur Einstimmung möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen. Christian saß im schattigen Hof und wünschte sich nichts sehnlicher als eine große Portion Eis. Ach, wenn ich doch nur Geld hätte, seufzte er. Ja, die anderen, die haben's gut. Jede Woche bekommt Julian Taschengeld. Und Sandro bekommt auch was, wenn er einkaufen geht. Meine Eltern könnten mir ruhig auch was bezahlen für die Arbeit, die ich tun muss. Das ist wirklich eine prima Idee. Ich werde es so machen wie der Tischler neulich. Ich schreibe eine Rechnung. Beim Abendessen fand die Mutter einen Zettel neben ihrem Teller. Treppe gesäubert, 1 Euro. 2-mal eingekauft, 1 Euro. 3-mal abgetrocknet, 60 Cent. Garage gekehrt, 50 Cent. 3 Besorgungen gemacht, 75 Cent. Schuhe geputzt, 5 Paar, 1 Euro. Gesamt 4,85 €. Christian wusste nicht genau, wie die Eltern die Sache aufnehmen würden. Er fand zwar, dass seine Preise sehr niedrig waren, aber schließlich waren 4,85 € doch eine ganze Menge Geld. Mutter lächelte nur, als sie Vater den Zettel reichte. Auf Vaters Gesicht konnte man überhaupt nichts lesen. Er steckte den Zettel schweigend ein. Am nächsten Morgen fand Christian einen Briefumschlag neben seinem Teller. Als er ihn öffnete, fand er 4,85 € und außerdem noch ein zusammengelegtes Papier. Ach, vielen Dank, rief Christian voller Freude und steckte das Geld ein. Dann faltete er den Zettel auseinander und las. Täglich 3 Mahlzeiten, 0 Euro. Wohnen und Schlafen, 0 Euro. Fahrrad und Spielsachen, 0 Euro. 1 Woche Ferienlager, 0 Euro. Wäsche waschen und bügeln, 0 Euro. Putzen deines Zimmers, 0 Euro. Teilnahme an unserem Ausflug, 0 Euro. Gute Pflege während Krankheit, 0 Euro. Strich, alles aus Liebe, Vater und Mutter, 0 Euro. Christian bekam einen roten Kopf. Langsam griff er in seine Tasche, zog den Umschlag mit dem Geld heraus und legte ihn auf Vaters Platz. Aber auch die Eltern hatten etwas verstanden. Ihr Sohn Christian sollte Taschengeld bekommen und lernen, mit diesem Geld gut umzugehen. Das ist eine Geschichte, die ich geklaut habe. Sie stammt aus einem Buch namens Themengeschichten von A bis Z. So, das war die Quellenangabe. Es gab Zeiten, da kriegten manche für ihre Arbeit grundsätzlich keinen Lohn. Das waren die Sklaven. Das gibt es auch heute noch, dass Menschen für ihre Arbeit grundsätzlich keinen Lohn kriegen. Das nennt man Hausfrau. Allerdings habe ich neulich mal gehört, es gibt einen neuen Begriff, Familienmanagerin. Das klingt ganz gut und trifft die Sache noch besser als Hausfrau. Gibt ja diese Werbung von Staubsaugern, ne? Da ist so großer Empfang und die Leute tauschen sich aus über ihren Beruf und wird dann auch eine Frau gefragt, ja, was machen Sie dann? Sie ist Hausfrau. Ja, ich leite ein gut gehendes Familienunternehmen. Ne? Nicht schlecht. Aber es gibt natürlich auch gravierende Unterschiede zwischen Sklaven und Hausfrauen. Denn Sklaven tun das, was sie tun, unfreiwillig und nicht aus Liebe, sondern aus Zwang. Sklaven galten als Sachen. Sie waren Eigentum ihrer Herren und die konnten sie verkaufen oder behalten, gerade so, wie sie wollten. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt zieht euch mal warm an, weil Jesus hat einmal den Arbeitstag eines Sklaven beschrieben. Zu dieser Geschichte komme ich jetzt. Er sagt zu seinen Jüngern, stellt euch vor, jemand von euch hat einen Sklaven. Und der kommt vom Pflügen oder Schafehüten nach Hause. Wird er wohl gleich als erstes zu ihm sagen, bitte komm und setz dich zu Tisch? Gewiss nicht. Er wird ihm sagen, mach mir das Essen fertig, binde dir die Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Wird er sich etwa bei dem Sklaven bedanken, weil der getan hat, was ihm befohlen war? So ist es auch mit euch. Wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, dann sagt, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur getan, was uns aufgetragen war. Jesus vergleicht seine Jünger und damit auch uns allen Ernstes mit Sklaven. Unglaublich. Und das am Welttag der sozialen Gerechtigkeit gibt es das. Was für eine Zumutung. Wie kann er nur? Ich soll ein Sklave sein? Nix da. Kommt gar nicht in Frage. Immerhin erreicht er, dass die zum Schlaf neigenden Zuhörer plötzlich wach werden und genau hinhören. Was ist denn das? Und das ist auch sehr nötig. Wachsein ist sehr, sehr nötig, weil man muss schon genauer hinhören und genauer hingucken bei dieser Geschichte, um etwas sehr Wichtiges zu verstehen, was er sagt und was er nicht sagt. Es gibt im Glauben eine Krankheit, die nennt sich Partnerschaftskrankheit. Und diese Krankheit klingt harmlos, ist aber lebensbedrohlich für den Glauben. Und gegen diese Partnerschaftskrankheit hilft, glaube ich, diese Geschichte. Dafür hat Jesus sie gesagt, um uns zu heilen, um uns wieder auf Kurs zu bringen. Jesus macht hier Aussagen, aber er macht auch ganz bestimmte Aussagen eben nicht. Er macht hier keine Aussage über Gott. Er steht hier nicht, so ist es mit Gott, sondern er sagt, so soll es bei euch sein. Das ist ein eine wichtige Bemerkung hier. Er sagt nicht, Gott ist ein Sklavenhalter. Und er sagt auch genau genommen nicht, ihr seid Sklaven. Es geht hier um den Glauben. Glauben ist eine Beziehung. Beziehung gibt es viele auf der Welt. Aber Glaube ist eine analogielose Beziehung. Es gibt keine Beziehung in der Welt, die so ist wie der Glaube. Man kann keine Beziehung in der Welt so eins zu eins mit dem Glauben vergleichen. Es hinkt alles. Vergleiche sind aber manchmal nötig, damit wir den Durchblick kriegen, damit wir wissen, ah, so geht's. Und bei diesem Vergleich, den Jesus hier wählt, ist allerdings an bestimmten Stellen eine Grenze. Jeder Vergleich hat ja irgendwo so seine Grenze. Opel fahren ist wie wenn sie fließt, ist ein Vergleich. Ja, hat aber irgendwo seine Grenze auch. Und wenn Jesus sagt, so soll es bei euch auch sein, dann hat das irgendwo seine Grenze. Gott hat Jesus ja mit einem ganz anderen Vergleich beschrieben an anderer Stelle. Beim Beten zum Beispiel sagt er, so sollt ihr beten, unser Vater. Also ihr sollt nicht beten, unser himmlischer Sklavenhalter, sondern unser Vater, sehr bewusst und sehr betont. Wir beten nicht strenger Meister im Himmel. Warum verwendet Jesus hier ausgerechnet so einen riskanten Vergleich, wo sich jeder so gleich aufregt und sagt, das geht doch nicht? Er hält es für nötig, mit einer falschen, aber sehr verbreiteten Auffassung vom Glauben und vom Christsein aufzuräumen. Ganz, ganz wichtig. Manche denken, Gott ist unser Partner. Und das ist die Partnerschaftskrankheit. Gott ist mein Partner. Mein Partner und ich. Mein Kumpel und ich. Manche denken, beim Glauben geht es um eine Art Vertragsverhältnis, dass Gott mit uns eingeht und wir mit ihm. Glaubensvertrag. Hier seht ihr ihn, den Glaubensvertrag. Und ich habe einmal alle so diese, zu dem Vertrag gehören auch Aufträge dazu. Wir kriegen Auftrag von Gott, ja. Gott anbeten, gemeinsam leben, von Jesus lernen, den Nächsten lieben, Jesus bezeugen. Das klingt alles ganz positiv, aber es sind definitiv Aufträge. Und wir können darunter einen Strich ziehen und dann kommt am Ende bei raus, wir bekommen von Gott dafür Gesundheit und Glück und Wohlergehen und Anerkennung auch so, bis zu einem gewissen Grad so. Nicht so übermäßig doll, aber doch immerhin. Das ist der Vertrag. Es ist wie bei der Rechnung vom Christian. Ich erbringe eine genau definierte Leistung, begrenzt auch, und Gott belohnt mich entsprechend dafür. Wer so über den Glauben denkt, der macht sich selber zum Buchhalter und Gott macht er zum Geschäftspartner. Wer so denkt, der ist ganz schön auf dem Holzweg. Der ist genauso auf dem Holzweg wie Christian, weil der Christian, der hat ja gemerkt, hoppla, wenn ich hier die Rechnung aufmache, dann machen ja meine Eltern die Gegenrechnung auf. Wenn wir Gott gegenüber die Rechnung aufmachen, dann könnte es sein, dass er die Gegenrechnung aufmacht. Und dann sehen wir ganz schön alt aus. Auf der anderen Seite haut es auch nicht hin und das könnte ich auch ganz einfach beweisen hier. Ich könnte so 3 oder 4 Lebensgeschichten von Christen erzählen, die so mit Leid in ihrem Leben konfrontiert wurden, dass es uns allen die Sprache verschlägt. Ich denke da auch an Albert Schäufle, der die letzten 14 Jahre seines Lebens unheimlich viel gelitten hat. Und da drängt sich die Frage auf, wie habe ich denn das wohl verdient? Und da geht keine Rechnung mehr auf. Ich brauche diese Lebensgeschichten nicht zu erzählen, weil ich glaube, dass jeder von euch auch ein paar Geschichten beisteuern kann. Vielleicht ist ja seine eigene auch dabei, dass man so denkt, ach, ich müsste eigentlich mehr haben. Ja, also für meinen Einsatz müsste Gott mir eigentlich viel, viel mehr geben, als ich kriege. Beim Glauben geht es nicht um ein Vertragsverhältnis.
Es geht um ein Vertrauensverhältnis. Da gab es einen Wochenspruch diese Woche. Wie lautet der noch? Wir kommen zu dir oder wir liegen vor dir im Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. War richtig so. Die Basis der Beziehung zu Gott ist nicht unsere Gerechtigkeit, nicht ein Vertrag. Die Basis unserer Beziehung zu Gott ist allein die Barmherzigkeit Gottes. Und das ist vielleicht auch der Vergleichspunkt zum Sklavenhalter. Die einzige Basis für einen Sklaven, etwas zu bekommen von dem Sklavenhalter, ist die Barmherzigkeit des Sklavenhalters. Allerdings, der Sklavenhalter ist völlig willkürlich, der macht, was er will. Bei Gott ist es nicht so, er hat sich selber gebunden. Er will unser Vater sein. Ich vertraue mich Gott an und damit geht es im Grunde genommen um ein Eigentumsverhältnis. Denn wenn ich zu Gott Herr sage, und das tue ich sehr oft, nicht nur Vater, ich sage auch manchmal Herr, dann sage ich damit, dass ich ja nicht mehr mein eigener Herr sein will. Das bedeutet das, wenn ich Herr sage. Das müsst ihr wissen, wenn ihr zu Gott Herr sagt, dann bedeutet das nicht das Gleiche, wie wenn ich sage Herr Schmidt oder Herr Müller, sondern dann heißt es, er ist Herr und ich bin definitiv nicht Herr. Wenn Jesus uns mit Sklaven vergleicht, sagt er, Christsein heißt mit Haut und Haaren Gott gehören. Von Anfang bis zum Ende. Und das heißt auch, dass mein ganzes Inventar, alles, was so irgendwie an mir klebt und zu mir dazugehört, nicht mehr mir selbst gehört, sondern es gehört Gott. Meine Zeit, meine Gaben, mein Geld, meine Kraft. Jemand sagte einmal den Spruch, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und da ist viel Wahrheit drin. Christsein kann man nicht wie ein Arbeitsverhältnis betrachten, mit Arbeitszeit und Freizeit, mit Leistung und mit Lohn. Ein Arbeitgeber, der kriegt meine Arbeitskraft in einer bestimmten Zeit, sagen wir, ich glaube im Schnitt liegt es gerade so bei 41 Stunden die Woche, im Bundesschnitt bei den Arbeitnehmern. Gott will aber mich haben, und zwar 168 Stunden in der Woche, 24 Stunden am Tag. Und das bedeutet für mich, mit Gott bin ich nie fertig. Ich kann nie sagen, so jetzt ist aber, jetzt bin ich Gott los. Das will ich auch, ich will Gott nicht los sein, ich will nicht Gott los sein. Die Situation in Vers 10, wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, diese Situation, die wird nie eintreten. Das kann nie jemand von sich sagen, so jetzt habe ich genug getan, und jetzt bin ich im Ruhestand und jetzt ist vorbei. Viele Verpflichtungen im Leben kann ich ja abarbeiten. Es gibt aber auch Verpflichtungen, mit denen ich nie fertig werde. Eltern haben solche Verpflichtungen, mit denen sie nie fertig werden. Ich werde nie zu meiner Frau sagen können, so jetzt habe ich genug geliebt, so 35. Hochzeitstag oder kann man ja irgendwo so mal ein Limit setzen. Ne? Hier muss ja mal Schluss sein. Jetzt ist aber mal gut. Es ist abgearbeitet. Nee, geht nicht. Das geht nicht. Eltern werden nie sagen, wir haben unser Kind genug geliebt, das ist erledigt. Jetzt wenden wir uns mal anderen Dingen zu. Eltern müssen einmal ihre Kinder abgeben, sie werden aber nie aufhören zu lieben. Und beim Glauben, da geht es darum, Gott über alle Dinge zu fürchten, zu lieben und zu vertrauen. Und das ist eine Aufgabe, die ist nie erledigt. Klar gibt es Pausen. Jesus sagt selber zu den Jüngern, ruht mal ein wenig, jetzt lasst mal ein wenig gut sein. Aber es ist ein Unterschied, ob Jesus das sagt oder ob die sagen, so jetzt haben wir keine Lust mehr, gehen wir schon mal voraus, wir bleiben zurück. Es sind einige hier, die von ihrem Beruf oder ihrer Familie sehr beansprucht sind. Ich weiß das. Und sie wissen, wie belastend das sein kann. Und wenn die mal Feierabend haben, dann ist das wirklich ein Grund zum Feiern. Entsprechend allergisch reagieren wir auf die Ansprüche von Jesus. Jetzt will der auch noch was von uns, damit wir Jesus nicht falsch verstehen. Es bleibt dabei, beim Glauben geht es nicht um Leistung und Gegenleistung. Das hat etwas mit Gottes Vorleistung zu tun. Gott ist in Vorleistung gegangen. Er hat etwas geleistet, bevor wir überhaupt irgendeinen Schnaufer tun konnten. Es bleibt dabei, seine Liebe, die ist immer schon da. Er hat den höchsten denkbaren Preis bezahlt für uns, ohne jede Vorleistung. Jesus ist für mich gestorben, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Und als ich dann eines Tages in der Taufe sagte, Gott soll mein Herr sein, ich will ihm dienen, ich will Jesus nachfolgen, dann ist das eigentlich nur eine ganz normale Antwort auf diese Liebe und mehr nicht. Wenn ich Gott die Herrschaft über mein Leben gebe, wenn ich ihm erlaube, meinem Leben die Richtung zu geben und das Ziel zu geben, dann ist das noch das Allerwenigste. Also das ist ja, das kann ich eigentlich ganz, ganz selbstsüchtig sogar tun, weil ich kenne nichts Besseres. Es ist eigentlich nur die normale Antwort auf diese Liebe. Natürlich ist das Leben mit Gott kein Leben ohne Lohn. Gott gibt Lohn, ganz viel. Jeder Christ macht die Entdeckung, Gott beschenkt mich reich. Machen wir eine neue Rechnung auf, die gefällt mir nicht. Er hat mir das Leben gegeben. Was habe ich dafür gegeben? 0 Euro. Er hat mir sein Heil geschenkt. Unglaublich. 0 Euro. Er hat mich mit wunderbaren Gaben ausgestattet. 0 Euro. Er hat mir Menschen zur Seite gestellt. Das seid ihr, die mich lieben. 0 Euro. Er hat mich so oft bewahrt. Er hat mir Kraft und neuen Mut gegeben. 0 Euro. Und alles aus Liebe. Und was ich geben kann, das hat Gott gar nicht nötig. Jesus vergleicht uns mit Sklaven. Ich entnehme diesen Vergleich für meinen Glauben. Jetzt wird es praktisch. Ich will darauf achten, dass ich mit meinem ganzen Leben Gott gehöre und mich von ihm in allen Lebenslagen abhängig mache. Zweitens. Ich will mich daran erinnern lassen, dass ich mit der Liebe zu Gott, wie auch mit der Liebe zu anderen Menschen übrigens, nie fertig bin. Und drittens, ich will darauf achten, dass ich das buchhalterische Denken, also die Partnerschaftskrankheit, in Leistung und Lohn nicht in mein Denken über Gott einschleicht. Diese drei Dinge, die sollten wir uns unbedingt merken, ist gut gegen die Partnerschaftskrankheit. Wahrscheinlich wird man den Vergleich mit einem Sklaven nie verstehen, wenn man nicht weiß, dass jeder von uns sowieso ein Sklave ist. Jeder. Jeder. Egal, wie er mit Gott umgeht, ob er sagt, ich will mit ihm nichts zu tun haben, oder ob er sagt, er ist mein Herr. Der Mensch, so sagt Luther, ist wie ein Esel. Er wird immer von jemandem geritten. Entweder er wird vom Teufel geritten oder er wird von Gott geritten. Also Esel ohne Reiter gibt es gar nicht. Mensch ohne Herrn gibt es gar nicht. Der Mensch ist von Natur aus eben nicht frei, sondern er ist versklavt. Er ist versklavt an sich selber, an die Sünde, an den Tod, an die Vergänglichkeit. Lass dich befreien. Bind dich an Gott. Und wir dürfen nicht übersehen, an was für einen Herrn wir uns da binden. Was das für einer ist. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Jesus sagt etwas sehr Erstaunliches darüber. Auch ein Vergleich. Das ist sozusagen die andere Seite. Er sagt, seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Wenn er dann spät zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selber bedienen. Amen.